Willkommen zu den Lightning Talks. Also wir hatten 15 Einreichungen, von denen haben wir 10 gezogen. Wir haben nur 50 Minuten heute, keine Stunde wie letztes Jahr. Erstmal Dankeschön an alle Einreichungen, die hier sind, an alle Vortragenden. Bitteschön. Ich habe Pascal mitgebracht, der hat unseren Timer und bedient den. Start den mal. 30 Sekunden. Start mal, setz mal zurück. Okay, Hausregeln. Jeder Vortrag 5 Minuten. Hart. Hier müssten irgendwie gerade 30 Sekunden runterlaufen. So die letzten 10 Sekunden fangen dann an zu blinken. Dann könnt ihr schon so ganz langsam anfangen zu klatschen. Und wenn die Zeit rum ist, bitte laut klatschen, weil dann ist es vorbei. Dann ist der nächste Vortragende dran. So. Wir üben das mal so einen Moment. 14, 13. Sehr schön. Das ist dann euer Applaus. Und ihr seid dann fertig. Das funktioniert super. Ihr seht übrigens die Zeit nicht. Und damit kommen wir zu Andreas Rogge und dem ersten Vortrag über automatisierte Backports. Fullscreen-Mode. Du hast sogar einen Klicker von mir und du kriegst das andere Mikrofon.
Ich habe mit beiden Händen beschäftigt.
Cool, du bist dran.
Ich bin dran. Mag noch jemand hier so dieses mit dem Vor- und Zurück F5 irgendwas? Nein? So? Der Klicker geht? No? Alles gut. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Andreas Rogge. Ich mache hauptberuflich Bareos-Entwicklung, benutze die Software total lang und war irgendwann mal Systemadministrator. Worum geht's überhaupt? Erste Fragestellung von der Startfolie war, wir haben Backports automatisiert, weil das nervt, das manuell zu machen. Was ja die Frage aufwirft, was muss man da überhaupt machen und warum und ob und wie kann man das eigentlich automatisieren? Also das grundsätzliche Problem ist, wir haben so eine Software in so einem Git-Repository mit so Branches, ich weiß nicht, ob ihr davon hörtet. Da hat man dann irgendwie so einen Entwicklungszweig und dann hat man irgendwann mal so einen Release gemacht und irgendwelche Tags da drauf und dann hat man noch so einen Release und irgendwann kommt irgendjemand und sagt, oh, da ist was kaputt, das müsst ihr aber reparieren. Also mache ich irgendwie von so einem Development Branch so einen Abzweig, um da so Bugfixes drauf zu machen und dann habe ich da irgendwie so A, B, C, 3 Commits und das ist total toll und das funktioniert alles. Aber jetzt müssen ja diese ganzen blöden Commits auf die Release-Branches drauf und dann muss man das irgendwie machen. Und wir haben jetzt nicht nur einen Release-Branch, sondern immer drei und da hat man dann schnell schon mal so den Tag rum. Was muss man da eigentlich machen, damit das passiert? Im Prinzip ist das nicht weiter schwierig. Man muss so einen Branch vorbereiten, das heißt, man muss erstmal rausfinden, was habe ich eigentlich für Commits. Also jetzt gerade in dem Beispiel waren das 3 Stück ABC. In der Realität sind das manchmal 10, 12, 20. Da muss man dann rausfinden, wie heißen die alle ganz genau. Da muss man sich irgendwie einen Branch-Namen ausdenken für den Branch, den man da erstellen möchte. Da muss man diesen blöden Backport-Branch erstellen und den auschecken und dann darauf achten, dass man auch den auf Basis von einem richtigen Release-Branch macht. Und dann muss man noch git cherrypick -x aufrufen und die ganzen 300 Millionen Commits, die da rein sollen, auswählen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, man muss den Branch noch pushen, als ob das nicht schon schlimm genug wäre, muss man dann da immer noch einen Pull-Request für eröffnen. Da muss ich wieder den korrekten Ziel-Branch aussuchen, weil das geht aus irgendwelchen Gründen nicht automatisch. Muss mir dann noch die ganzen Labels von dem Original-Pull-Request übernehmen, das ist einfach nur fummelig. Titel und Beschreibung ausfüllen, ja, nervt. Also kann man das irgendwie zusammen automatisieren. Das heißt, wir haben so für so einen Branch zu erstellen, so muss man irgendein Zielbranch auschecken. Das heißt, ich check einfach den Release-Branch aus, in den die Änderungen rein sollen. Dann rufe ich das magische Tool auf und sage Pull-Request-Tool, Backport-Create und irgendeine Nummer. Dann geschieht ein Wunder, weil der erstellt den Backport-Branch, ohne dass ich mir einen Namen ausdenke. Der guckt, was für Commits in diesem Pull-Request alle drin sind, ohne dass ich das manuell irgendwie copy and pasten muss. Macht einen Editor auf, zeigt mir eine Liste mit den ganzen Beschreibungen. Ich lasse das drin, was ich behalten möchte, alles andere lösche ich. Speichern, Cherrypick, alles fein. Gut, also wenn jetzt Cherrypick mal nicht funktioniert wegen irgendwelchen Konflikten, habe ich da dasselbe Problem wie ohne Automatisierung. Aber in der Theorie habe ich dann die ganzen Commits alle in meinem tollen Backport-Branch drin. Und dann muss ich nur noch den Pull-Request erstellen. Das geht auch total gut und automatisch mit dem magischen Tool, was Backport Publish quasi macht. Das bereitet den Pull-Request vor, indem es irgendwie den Titel und die ganzen Labels von dem Original-Pull-Request über die GitHub-API holt. Den korrekten Zielbranch auswählt, weil der ja offensichtlich schon bekannt ist und ich den eigentlich nicht nochmal angeben brauche. Füllt mir irgendwie das Backport-Template für den Volltext von dem Pull-Request vor aus, zeigt mir das in einem Editor, ich ändere, was ich da noch dran ändern möchte, speichere das Ding macht einen Git-Push, erstellt den Pull-Request, fertig. Spart mir im Allgemeinen pro Pull-Request, ich sag mal, wenn der gut durchgeht und ich mache den manuell, dauert der 5 Minuten, mache ich den mit dem Tool, dauert der 10 Sekunden. Falls irgendjemand von euch schon mal vor dem Problem stand und Dinge von A nach B schieben musste und sagt, ich will das unbedingt auch haben, das gibt's leider nicht ganz als fertiges Tool, aber wir haben bei uns im Repository so ein DevTools-Unterverzeichnis, da sind unsere ganzen Tools drin, unter anderem auch das, und das kann man sich einfach runterladen, anpassen und Spaß haben. Dankeschön.
Das funktioniert ja sehr gut. So. Dann haben wir als nächsten den Michael Baumgartner und Benjamin Schott können sich dann schon mal fertig machen. Jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert. Das funktioniert sogar. Du kannst beides haben, wenn du möchtest.
So, ich möchte euch heute was über Editor-Config erzählen. Also grundsätzlich ist da der Gedanke, wir wollen eben Editoren konfigurieren, wie der Name schon sagt. Und zwar die Idee ist, wir wollen das einheitlich machen für alle Editoren, die wir für unseren Code verwenden, also alle Kontributoren. Wie funktioniert das Ganze für die, die es noch nicht kennen? Wir haben eine Datei .editor.config, also eine versteckte Konfigurationsdatei. Die haben wir dann normalerweise im Root vom Git-Repository liegen. Und da habe ich einen kleinen Beispieleintrag für YAML-Dateien. Mit der ersten Zeile legen wir fest, dass es eben YAML-Dateien sein sollen, die was wir jetzt hier konfigurieren wollen, also die 2 Dateiendungen, die für YAML zulässig sind. Und mit IdentStyleSpace legen wir fest, wir wollen Einrückungen mit Leerzeichen machen, nicht mit einem Tabulatorzeichen. Und mit IdentSize2 sagen wir, okay, wir wollen 2 Leerzeichen für die Einrückung verwenden. Und viele Editoren berücksichtigen das dann automatisch, beziehungsweise brauchen noch ein Plugin dafür, um das zu berücksichtigen. Und dann, sprich, wir drücken auf die Tab-Taste und wir bekommen gleich die 2 Leerzeichen und das in allen Editoren. Das wäre so der grundsätzliche Gedanke. Wir haben damit eine einheitliche Formatierung in unserem Code und es ist auch egal, welche Programmiersprache, also diese ganzen Standardoptionen, die es da gibt, sind sehr generische Sachen, wie eben diese Einrückung, unabhängig von Sprache oder wie hier jetzt in dem Beispiel YAML, wenn man irgendwas konfiguriert eher, also Infrastructure of Code-Geschichten, dafür ist das auch relevant. Aber die Frage ist halt, gibt es damit auch Probleme? Also Editor-Config hat zum Beispiel dieses Trim-Trading-Whitespace, damit können wir sagen, beim Speichern wollen wir hinten die Leerzeichen entfernen. Jetzt ist aber das Problem, vielleicht haben wir ja eine Datei, die hat schon Leerzeichen am Ende drin. Und wenn dann irgendeiner das entsprechend bearbeitet und speichert, vielleicht nur eine Kleinigkeit ändert, einen Wert von einer Konstante zum Beispiel, dann ist vielleicht das Problem, ja, dann werden alle möglichen Zeilen mit hinten mit Leerzeichen auch bearbeitet. Und irgendein Git-Diff oder ein Git-Blame, also Git-Blame, wir wollen nachschauen, was wurde zuletzt in der Zeile geändert. So nach dem Motto, wie kam jetzt vielleicht irgendein Fehler zustande? Und dann sagen wir, ach, was ist da passiert? Okay, 3 Leerzeilen wurden hinten entfernt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was wir finden wollten. Also wollen wir das ja eher vermeiden. Die Frage ist, gibt es denn dieses Problem wirklich in der Praxis? Und damit komme ich zum Hintergrund von dem Talk. Also ich bin Informatikstudent an der Universität Passau und schreibe dazu meine Masterarbeit, die ich vor kurzem begonnen habe. Harmonized Code Editors with Editor Config, does it really work? Englischsprachige Arbeit eben zu dem Thema und neben der Freiheit von Open Source Source Code zu untersuchen, also Study, eine der vier Freiheiten. Wäre auch für mich interessant, was ist die Meinung in der Community dazu? Und das habe ich hier auf der letzten Folie. Ich hätte eine Online-Umfrage zu dem ganzen Thema, was ihr so für Meinungen und Erfahrungen dazu habt. Also jeder, der coden kann, egal ob er jetzt Editor Config schon kennt oder nicht, kann daran teilnehmen. Oben habe ich einen Kurzlink dazu. Ganz unten ist die volle Link, da das ein bisschen lang ist. Das ist dann auch aus QR-Code. Ist end-to-end verschlüsseltes Scriptpath-Formular bei Admin-Fork. Und die Masterarbeit wird es dann in aggregierter Form veröffentlichen. Also die einzelnen Antworten werde ich vertraulich behandeln. Und unter Creative Commons Lizenz wird dann die Masterarbeit verfügbar sein auf Codeberg, so Ende September dieses Jahres ungefähr.
Dankeschön. Kleiner Hinweis von mir. Wir werden die ganzen Folien dann auf der CAT-Webseite veröffentlichen. Ich packe den Link dann damit dazu. Könnt ihr einfach in ein paar Tagen auf die Webseite gehen von den Lightning Talks. Findet ihr den. So. Das ist der Benjamin Schott. Als nächstes bitte Georg Siebert.
Okay, könnt ihr mich hören? Auch hinten ist ein bisschen ungewohnt für mich, den Mund so nah an so ein Mikrofon zu halten. Ja, mein Thema ist ein bisschen reißerig. Die bisherigen waren ja sehr informativ und es soll es auch sein. Ich bin dann draußen beim Python-Stand, wenn ihr dann noch ein bisschen weniger polemisch euch unterhalten wollt, dann bin ich da auch dazu bereit. Also erstmal eine kurze Frage. Wer benutzt Linux? Die meisten. Und wer hatte schon Probleme mit NVIDIA? Okay, also es ist jetzt nicht nur ich, der da mal ein Problem hatte, sondern ich habe dann festgestellt, das ist ein systematisches. Also zu mir, ich hatte Windows benutzt, als ich noch Schüler war, ein bisschen Gaming, so Half-Life, Counter-Strike, sowas. Danach habe ich studiert, auch was, wo ich dann keine Zeit mehr hatte, so Physik. Deshalb waren mir Grafikkarten relativ egal. Habe dann aber fürs Studium gedacht, ich kaufe mir einen Laptop. Und die Leute haben gesagt, ja, ThinkPad und Linux, machst du nie was falsch. So. Und ich habe dann halt so wirklich was falsch gemacht. Ich habe dann halt so eine Workstation 25 gekauft, dachte ich, ist groß, viel RAM, hat eine Grafikkarte, cool. Und war dann halt leider überhaupt nicht cool. Ich habe dann Probleme, es gab noch solche Projekte, Bumblebee, Novo. Ich habe da versucht, das nicht zum Laufen gekriegt. Irgendwann habe ich die einfach abbestellt. Im BIOS kann man einfach sagen, hier, ich mache die aus. Die ist jetzt nur noch Briefbeschwerer. Und ja, ein Jahr später gab's, kennt ihr vielleicht auch, einen ziemlich coolen Talk. So. Wer jetzt erwartet hat, ich zeige dieses Bild mit dem Stinkefinger, also ganz so polemisch ist es nicht. Also Linus Torvald darf das machen, ich bin da noch ein bisschen höflicher, aber der hatte halt voll recht. NVIDIA has been the single worst company we have ever dealt with. Also die haben halt nicht nur gesagt, ja, mir ist das egal, ihr Linuxer, ob ihr das benutzen könnt oder nicht. Also die haben halt richtig Steine in den Weg gelegt. Das war vor 15 Jahren, 2011 habe ich den Laptop gekauft, 2012 kam dieses Video raus, ungefähr, vielleicht ein Jahr später. Und jetzt die Frage, was hat sich seitdem geändert? Weil es ist jetzt 15 Jahre später und man kann jetzt so vermuten, wie hat sich verändert? Das ist ja auch eine Firma, die Geld verdienen möchte, vielleicht sind die immer noch böse, aber jetzt irgendwie doch lieber zu Linux. Also ich war zum Beispiel mal Gaststudent in Jülich, das ist ein Supercomputer. Auf den Supercomputern, wisst ihr vielleicht auch, läuft überall Linux. Und NVIDIA verdient halt auch Geld mit diesen Datencentern. Also das ist so dieser Hinweis. Aber auch irgendwie kleine Sachen, wie jetzt zum Beispiel irgendein Handy, ist halt ein Android, Custom ROM drauf, aber ist ja auch Linux drin. Und ja, das Desktop kommt vielleicht auch noch. Dann haben wir komplett gewonnen. Und Linux, also NVIDIA musste sich dann doch sagen, okay, wir wollen Geld verdienen, wir müssen jetzt auch was mit Linux machen. Also dieses Steine in den Weg legen läuft nicht mehr. Und ja, die gehen jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Und da habe ich mal was mitgebracht. Das ist so ein... Also hätte ich auch sagen können, das wird irgendwie komisch gerade angezeigt, aber ich sehe da zwei Bilder mit einmal. Diese kleine Kiste ist... Hat die schon jemand gesehen? Ja, also ein paar wenige gibt's. Also man denkt, das wäre jetzt irgendwie so ein Thin Client, das wäre irgendwas ganz Niedliches. Da sind aber 20 CPU-Kerne drin. eine Blackwell Grafikkarte von Nvidia und 128 GB RAM. ARM, also das ist schon, das hat schon wirklich, das kann schon was. Und das wurde von Nvidia entwickelt. Und was interessant ist, die läuft mit Ubuntu. Das ist vorkonfiguriert. Du, also mit diese Firmen Ubuntu, was dann auch eben gewartet wird, oder als wer schon mal in einer größeren Firma gearbeitet hat, die mit Ubuntu das machen, genau so. Und CUDA und diese ganzen Geschichten von Nvidia laufen out of the box. Du kannst es halt kaufen, anstecken, Jupyter Notebook ausführen und hast dann halt 128 GB RAM, 20 Kerne und halt die Grafikkarte, was ziemlich cool ist. Und also das sieht man schon auch, Nvidia ist jetzt irgendwie nett, sagt, ah, wir machen jetzt was mit Linux zusammen. Und ja, also die 15 Jahre, vor 15 Jahren war Gamermarkt, damit er Geld verdient, jetzt halt mit Datenzentren. Ja, und genau, das sind diese Spezifikationen. Klingt cool. Hat auch Spaß gemacht. Ich spiele jetzt seit 3 Wochen damit rum. Vor 2 Wochen knapp am Montag gab auch diese von Nvidia diese große Konferenz in Club San Diego oder irgendwo dort hinten in San Francisco. Und wurden auch so mehrere Themen vorgestellt. Eins zum Beispiel, also ich glaube, die meisten sind noch sehr skeptisch, aber das ist auch eins, wo jetzt Nvidia aufspringt, ist ein OpenClaw. Die haben einen NemoClaw. Okay, und ja, ich bin eigentlich schon durch. Den Rest können wir gerne dann später besprechen. Ich sitze dann da draußen bei Pfeifen.
So, Georg Sieber und dann Daniel Menzel. Habe ich wahrscheinlich falsch gemacht, ja. Ja. Hey.
Open Computer Orchestration oder kurz OCO ist ein System zum Management von Linux, macOS und Windows Clients und bietet auch Mobile Device Management Features. Die klassischen Betriebssysteme für den Desktop, Linux, macOS und Windows managen zu können, ist ein Agent notwendig, den man auf den Geräten installieren muss. Die Features, die es dann bietet, man kann eine Hardware- und Software-Inventur durchführen, sodass der Administrator also zentral alle wichtigen Informationen parat hat. Das sind also klassische Hardware-Dinge wie CPU, GPU, Bildschirm, USB-Geräte. Angemeldete Benutzer können auch dargestellt werden. Das ist vor allem für Supportfälle hilfreich. Wenn also Person X anruft, kann man schauen, welcher Rechner gehört dazu. Man sieht alle installierten Programme und es ist auch ein Event-Monitoring möglich, zum Beispiel von Virenscannern, dass man also zum Beispiel die Defender-Alarme zentral sieht. Das nächste große Feature ist die Softwareverteilung. Das bedeutet, man kann beliebige Software, in welcher Form auch immer, sei es ein MSI-Paket, eine Exe-Datei, ein Debian-Paket oder ein DMG-File für macOS, über dieses System verteilen. Und es gibt auch ein Selbstservice-Portal, das es den Endbenutzern ermöglicht, freigegebene Software selbstständig zu installieren. Außerdem bietet es eine plattformübergreifende Passwortrotation, also etwas Ähnliches wie Labs, sowas, was Microsoft sozusagen bei Windows out of the box bietet. Und es gibt ein Richtlinienmanagement, welches zum Beispiel ermöglicht, Windows-Gruppenrichtlinien zu verteilen. Das kennt man natürlich schon aus Windows-Domänen. Das besondere Feature hier drin ist aber, dass zum Beispiel die Browser-Richtlinien Chrome und Firefox zentral für alle Plattformen gemanagt werden können. Mobile-Device-Management-Features, iOS und Android wird unterstützt. Auch da gibt es wieder die klassischen Informationen wie Seriennummer, E-Mail, SIM-Karten, die werden alle dem Administrator angezeigt. Man kann Apps installieren, die in den Stores verfügbar sind. Außerdem natürlich Richtlinien. Man kann definieren, dass eine bestimmte Codelänge erforderlich ist, bevor das Gerät verwendet werden kann. Man kann eine VPN-Konfiguration verteilen. Alles das, was die Management-APIs von Android und iOS bieten. Also hier ist kein separater Agent notwendig. Das sind alles bereits Möglichkeiten, die Systeme von Hause aus mitbringen. Ja, und zum Schluss kann man Geräte auch sperren oder zurücksetzen, falls diese also abhandengekommen sind oder gestohlen wurden. Dann ist das von der Ferne möglich, sofern das Gerät natürlich Internetverbindung hat. Ein kurzer Blick auf das UI. Es ist also ein Webinterface. Hier ist die Computerübersicht einmal zu sehen. Man sieht also, tabellarisch kann auch schnell suchen, um welches Betriebssystem es gerade geht, zum Beispiel. Das wäre die Paketeteilansicht, hier auch mal im Dark Mode dargestellt. Die Installation ist komplett frei definierbar, das heißt also, man gibt irgendeine Kommandozeile an, mit der dann die jeweilige Software installiert wird. Also im Falle einer MSI-Datei wäre das klassisch immer MSI-Exec oder halt bei Debian-Paketen apt-install. So sieht der Bereitstellungsassistent aus, der dann die jeweilige Software, mit der man die jeweilige Software auf den Computer installieren kann. Man wählt also einfach die Zielcomputer aus und das zu verteilende Paket. Oder kann dies auch anhand von Gruppen tun. Der Status der Software-Jobs, der kann dann verfolgt werden. Also man definiert dann auch Return-Codes, die erfolgreich oder eben als fehlgeschlagen gelten. Und so wird dann eben dargestellt, ob der Software-Job erfolgreich ist oder nicht. Man kann sich hier auch die Status der Self-Software-Jobs angucken. Und ferner gibt es auch noch Bereitstellungsregeln, womit man automatisch sagen kann, dieses Paket soll immer auf diese Gruppe von Rechnern verteilt werden. Was liegt technologisch dahinter? Es ist eine PHP-Server-Anwendung, die ziemlich ressourceneffizient arbeitet. Also minimale Serverressourcen reichen schon aus, um mehrere hundert Clients damit zu verwalten. Das Admin-Web-Frontend ist auch mehrsprachig, falls jemand noch weitere Sprachen spricht. Ich freue mich über Pull-Requests. Ansonsten, genau, das hatte ich kurz schon erzählt, dass also Linux-Makers und Windows einen Agent benötigen, der ist in Python geschrieben und für iOS und Android gibt es die bereits zur Verfügung stehenden Google oder Apple APIs. Es gibt Erweiterungen, es gibt verschiedene Reports, die von Hause aus mit dabei sind. Des Weiteren gibt es eine Erweiterung für WegOnLAN und oder ein Shutdown-Scheduler, dass also zum Beispiel Kiosk-PCs automatisch eingeschaltet und heruntergefahren werden können. Man könnte jetzt das Webdesign anpassen und Pakete automatisch paketieren lassen.
Dankeschön. So. Jetzt zur Lage der Nation. Und als nächstes Herbert Boying, der Vortrag von Jörg Dietrichfeld aus. Keiner.
Ja, so. Moin zusammen. So, da ich jetzt in den letzten Tagen irgendwie gefühlt zum Thema Hardware einmal die Stunde ein Gespräch an unserem Stand unten hatte, habe ich gedacht, reiche ich mal ganz kurz einen Lightning-Vortrag ein und erzähle nochmal so ein bisschen subsumierend. Für die, die was mit Hardware zu tun haben, was die meisten von euch sein dürften, Hardwarepreise sind im Moment ein bisschen hoch für Flash. Und in einem Wort subsumiert, wie sieht's gerade zum Thema Hardware aus? Achso, nee, bevor ihr erstmal sozusagen, für die, die mich nicht kennen, wir bauen solche Infrastrukturen. Also HPC, AI-Cluster, die ganz großen Geschichten, wo es ganz schnell auch mal ein paar Millionen geht. Und wenn da ein paar Millionen mit dazukommen, dann ist das relativ scheiße. Und das ist im Prinzip subsumiert gerade, was die Hardware-Situation angeht. Für die, die nicht ganz so tief drin sind, ich habe mal so ein bisschen gerade Preise rausgesucht, einmal für RAM und einmal für Flash-SSDs. Ihr seht, im letzten halben Jahr sind wir teilweise bei einer Versechsfachung von Preisen. Das ist alles Enterprise. Also ich rede hier nicht von Consumer- oder Prosumer-Geschichten. Ich bin nur im Enterprise-Segment unterwegs. Da ist es natürlich massiv hochgegangen. Wir haben einige Projekte tatsächlich im Bereich der öffentlichen Ausschreibung, die jetzt auch einfach zurückgezogen werden, weil keiner mehr anbietet. Denn das zweite Problem, was wir jetzt im Moment haben durch diesen Anstieg, keiner bindet sich mehr als ein, zwei Wochen an Preise da dran. Wir haben im Moment das Problem, dass wir selber, wenn wir halt beim Distri einkaufen, maximal 2 Tage sind unsere, sind die Preise sind dann gebunden und danach ist auch, gehen, wo der Pfeffer wächst, so nach dem Motto. Und nachdem jetzt die Preise sozusagen das Problem haben, kommt das nächste Problem auf uns zu. Und das ist nämlich das Thema Lieferzeiten bzw. Lieferverfügbarkeit. Also wir haben gerade einen HPC-Cluster von einem Kunden, die brauchen 128 Gigabyte RAM-Riegel. Da habe ich beim Distri angerufen, der hat im Prinzip mit einem kurzen hysterischen Lachen geantwortet und hat gesagt, 1400 Riegel, das ist mehr als in Europa gerade verfügbar ist. Das ist tatsächlich gerade sehr lustig, aber auf die Zukunft bezeichnet, ne, wie wird die Situation noch viel scheißerer. Und es geht gerade so weit, dass bei den großen, also gerade bei den amerikanischen Zulieferern, Lieferzusagen sind, wie soll ich das formulieren, optionale Handlungsempfehlungen. Das Ganze hat jetzt gerade, ich mache das mit ein bisschen Witz, aber das Ganze ist gerade so bitter, dass die Amis gerade einfach sagen, sue us, verklag uns doch, ist uns scheißegal, wir verkaufen das nach Asien, wir verkaufen das in die USA, Europa, wer seid ihr gerade? Ne? Also hier bei uns passiert nicht viel, wir kriegen sozusagen nur noch zweites und drittes Level ab. So, jetzt will ich aber nicht nur meckern, sondern euch ein bisschen auch was tatsächlich mitgeben. Das große Problem, was ich in den letzten Wochen ganz, ganz häufig mitbekommen habe, ist, dass Leute in ihrer Verzweiflung sagen, okay, wenn ich dann die Enterprise-Grade-Sachen nicht bekomme, dann gehe ich für meine Server auf Consumer. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und für die, die ein bisschen in der Technik da drin sind, die haben vielleicht diese Badewannenkurve schon mal gesehen. Also, wenn ich mit Hardware arbeite, dann habe ich entweder so Dead on Arrival ganz am Anfang, da gehen die ersten Sachen kaputt, dann funktioniert der ganze Bums für eine Zeit und nach 5, 6, 7 Jahren gehen mir die Fehlerraten mit der Zeit hoch. Das ist gültig. Das Problem ist, gerade auch im Bereich der SSDs, wenn ich so einen asiatischen Hersteller ohne irgendeinen Track Record oder sowas habe, ich weiß nicht, wie die Badewannenkurve aussieht, die kann auch mal so aussehen. Und das Schlimmste, was wir tatsächlich erlebt haben, ist, dass in einer Woche 6 SSDs bei einem Kunden kaputt gegangen sind. Der bringt mir auch in einem Ceph mit Replika 3, bringt mir das im Worst Case nichts, wenn mir die SSD alles aus Solidarität gemeinsam miteinander wegsterben. Ne? Also das ist lustig, aber wer irgendwo wirklich mit Daten arbeitet, die wichtig sind, fangt nicht an. Und wenn ihr irgendwo alternative Hersteller anguckt, gebt einfach bei Google oder ChatGPT oder whatever ein und sucht mal nach Langzeitstests von diesen SSDs. Fangt bitte nicht an, in eurer Verzweiflung Scheiß einzukaufen. Ihr werdet da in einem Jahr auf zwei, werdet ihr das richtig, richtig blutig bezahlen an der Stelle. Ich weiß, die Situation ist schwer. Und wenn man jetzt vor der Wahl steht, ob man tatsächlich, eine 500.000 ausgibt oder 600.000, macht das natürlich einen großen Unterschied für viele Firmen und auch Institute. Aber fangt bitte nicht an, so bescheuert das auch ist, geht lieber zur Bank und holt euch einen Kredit, um ordentliche Hardware zu kaufen, als dass ihr jetzt Billigzeug einkauft. Das wird sich für euch massiv rächen. Darauf zu hoffen, dass die KI-Blase platzt, vergesst es. Die inoffiziellen Aussagen, ich habe noch, glaube ich, eine halbe Minute, die inoffiziellen Aussagen sind, bis Q2 27 könnt ihr hier vergessen in Europa, dass sich irgendwas ändert. Und das war's von mir. Sorry, dass ich nichts Besseres für euch als Informationen habe, aber kauft jetzt oder wartet noch anderthalb Jahre, was dazwischen ist scheiße.
Also vom Regen in die Badewanne. Okay, Herbert Bräuning next. Okay, und danach, ich weiß nicht, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Moment, das war...
Ja, willkommen. Ich heiße Herbert Bräunung und bin Programmierer, vor allen Dingen in Perl. Aber auch in anderen bin ich. Genau, und auch bei uns hatte schon ziemlich lange Vorträge, habe einige Projekte laufen und so weiter. Heute will ich euch ein Programm von mir vorstellen, was ihr alle benutzen könnt. Was im CPAN veröffentlicht ist. Der Name ist AppGUI Harmonograph. Das ist der Name des CPAN-Moduls. Hat natürlich einen Starter. Was ist ein Harmonograph? Ein Harmonograph ist vor allen Dingen ein Gerüst, was sehr stabil ist, damit, wenn die beiden Pendel, die in diesem Gerüst sich bewegen, nicht wackeln. Das eine Pendel bewegt... Genau. So. Genau, das ist das Programm. Genau, hier sieht man es auf der rechten Seite. Das eine Pendel bewegt den Stift, das andere Pendel bewegt das Papier, links das Buch, was mich auf die Idee gebracht hat, und dann fängt es an zu zeichnen. Zu einer Zeit, wo es halt noch nichts anderes gab, noch nicht mal Radio, war das ein großer Spaß von den englischen Landadligen. Heute kann man natürlich sehr viel mehr digital erreichen. Das ist zum einmal Mathematik zum Anfassen, das heißt, man kann den Knöpfen ein bisschen spielen, guckt, wie entwickelt sich der Graph, das macht Spaß und man lernt auch intuitiv ein bisschen die Mathematik dadurch zu verstehen und man kann sich auch dadurch Grafiken erstellen, die dem eigenen ästhetischen Empfinden entsprechen und nicht einfach nur so einen random Generator haben, sondern dass man auch ein paar Grafiken für die Webseite oder für das Logo hat, die einem wirklich gefallen, die man für richtig schön hält, ja? Was ja auch mit KI auch nur bedingt geht. Genau, es steht unter GPL, Wix Widgets. Perl gibt es ja eh unter Linux. Läuft unter allen Betriebssystemen, aber ich empfehle gerade das Debian-Paket, wenn jetzt unter Debian ist, Wix Perl selber zu empfehlen, weil das manchmal ein bisschen selber zu installieren und weil das manchmal ein bisschen hakelig ist und der Rest halt aus dem CPAN. Genau, ich habe noch einige andere ähnliche Programme, aber heute soll es halt wirklich nur darum gehen. Jetzt sagt ihr euch, naja, so ein Pendel hat eigentlich nur 3 Parameter und mein Harmonograph hat natürlich 200 Parameter. Warum so viel? Na, ganz einfach, weil natürlich ein Oszillator hat nur eine Frequenz, eine Amplitude und eine Phase. Aber, nehmen wir zum Beispiel die Phase. Natürlich habe ich einen Schieberegler, an der man, das ist die Position, wo der Stift anfängt zu malen. Aber ich habe natürlich auch eine Checkbox für, wenn man das mal 90 Grad dreht oder 180 Grad dreht, weil das sind so die Änderungen, die wirklich Sinn machen und dann sieht man, wie sich die Grafik ändert. Ja? Und also das ist so die Tab-Leiste. Dann kann man sämtliche Funktionen gegen andere trigonometrische Funktionen austauschen. Man hat sehr viel visuelle Optionen, auch mit den Farben kann man spielen. Dadurch kann man Farbvorläufe über 10 selbst ausgewählte Farben, damit kann man sehr viel erreichen. Ja, so ist das halt noch am Anfang, wo man lateral, also X- und Y-Richtung 1:1 hat. Und man kann sich langhangeln an den Lissajur-Figuren. Das ist noch im sozusagen im Einfachmodus. Und wenn man dann halt so anfängt, mit den einzelnen Parametern zu spielen, fängt es halt, das sind jetzt so auch Punktwolken, weil man kann auswählen, ob man die Punkte verbindet oder halt nur die Punkte setzt. Da kriegt man halt eine Menge sehr schöne Grafiken raus. Ja, hier hat man, sieht man, habe ich die Funktion gegen eine andere ausgetauscht, einen Sekans oder so. Da bricht die Struktur zusammen, aber gibt andere schöne Bilder. Ja, man kann sogar die von der Rotationsbewegung des Blattes, die Rotationsmatrix, das sieht man hier unten, ändern, ja, und die mit anderen Variablen verbandeln und da andere Funktionen ins Rennen schicken. Ich habe das Grundkonzept eines Harmonographen wirklich sehr weit erweitert. Genau, das ist so ein bisschen, das war mal ein Bug und dachte, nee, so schön, das muss ich als Feature einbauen. Da kommt das jetzt. Genau, und das war's eigentlich. Danke.
Dankeschön. Braucht man nicht, habt ihr schon zugestimmt, steht da unten auf dem Zettel drauf. Als nächstes Nikolaus Leschke, dann 8.
Ganz herzlichen Dank. Wer macht was mit Servern? Einfach mal die Hand hochheben. Fast alle, sehr gut. Perfekt. Ich stelle euch heute Libre Workspace, die Cloud in den freien Händen vor. Und das ist am Ende eigentlich eine klassische Microsoft 365 Alternative. Jedenfalls das ist das Ziel davon. Das heißt, es gibt einmal Cloud, Online Office, wir haben Groupware wie Kalender, Kontakte und so weiter. Ihr seht gleich, was dahinter steckt. Webseiten, wenn man möchte, Meetings und Chats und tatsächlich auch ein Linux Desktop im Webbrowser, wenn man möchte. Relativ einfach. Das ist eine Grundlage und dann ja, kann man Add-ons hinzufügen, wie man möchte. Eigentlich jedes Self-Hosting-Projekt kann man da hinzufügen, wenn man möchte. Auf was besteht das Ganze? Das besteht einmal aus Debian als Unterlage, dann Nextcloud, Collabora als Online-Office-Variante, man kann auch OnlyOffice nehmen, wenn man möchte, Jitsi für Webmeetings, Element für so ein bisschen Teams-Ersatz, darunter Matrix natürlich, Cinnamon als Desktop für den Cloud-Desktop und dann die Eigenentwicklung dahinter, das Portal, was das Ganze verwaltet. Man kann das Ganze in der Cloud ausführen, aber auch zu Hause als KMU, aber auch als Heimanwender. Man kann das Ganze komplett neu installieren, wie in Linux Mint, relativ einfach, so soll das auch klappen, und auch auf dem bestehenden Server und das Ganze entweder intern, im internen lokalen Netzwerk oder auch ja, global verfügbar, je nachdem, wie man das Netzwerk einrichtet. Man kann das eigentlich an alle Sachen anbinden, die es gibt, also ja, Handys, Windows-Rechner, auch beispielsweise die Windows-Anmeldung hängt sich an das Libre Workspace dran, aber auch Linux-Anmeldungen oder Linux generell, aber auch im Webbrowser kann man das ganz gut nutzen und Backups kann man machen auf eine Synology, auf irgendeinen Linux-Server oder auch die Hetzner Storage Box, die relativ viele verwenden, ist im Hintergrund Borg. Ja, so sieht das ungefähr aus. Das ist das Startportal. Dann kann so viele Anwendungen, wie man möchte, hinzufügen. Die erste Reihe, das ist so ein bisschen der Standard. Und nach der Verwaltung, das ist so Zeugs, was ich jetzt für diese Instanz hinzugefügt hat. Das kann eigentlich jeder so machen, wie man möchte. Man kann auch ganz eigene Anwendungen aus dem Unternehmen dann mit integrieren und dann beispielsweise auch mit Single Sign-On anschließen. Genau, da sind wir auch schon beim Portal. Das Dashboard kann man anpassen, themen, wie man möchte. Wir haben ein zentrales Nutzermanagement. Dahinter sitzt ein Samba AD. Also wir haben einmal LDAP-Anbindungen als auch OpenID Connect für Single Sign-On. Die Serververwaltung hat man relativ einfach in einem Blick. Backups, die Hardware-Daten, beziehungsweise die Ressourcendaten, Updates, wenn man möchte. Und das Ding benachrichtigt auch ein, wenn irgendwas fehlschlägt oder ja, wenn man da irgendwas haben möchte. API-Anbindung gibt's auch. Self-Server ist auch sowas für Nutzer. Das heißt, wenn man sein Passwort vergessen hat, gar kein Problem. Zwei-Faktor-Authentifizierung natürlich. Und den Rest habe ich euch schon erzählt. Wichtig, eine hohe Modularität. Es ist ein Linux-Server. Wir haben relativ einfache Basis-Anwendungen oder Basis-Module und dann kann man sich darauf ausleben, wie man möchte. Und das auch mit einer Webserver- und Reverse-Proxy-Konfiguration. Das heißt, ja, Nginx-Proxy-Manager ist das ein bisschen mit integriert. Was läuft da im Hintergrund? Wir haben einmal Debian, wie gesagt, Samba, DC, also auch mit Active Directory-Anbindung. Man kann das auch mit Entra-ID-Sync in die Cloud schießen für Exchange, wenn man es machen muss. Wer Caddy noch nicht kennt, nehmt nur aus diesem Vortrag mit, schaut euch mal Caddy an. Das ist der Webserver dahinter. Mega einfach im Gegensatz zu Nginx und Apache. Borg-Backup für Backups und dann drunter, ja, eigentlich das, was man für Linux-Self-Hosting-Anwendung braucht. Postgres kann man natürlich auch machen. Ist ja nur ein Debian-Server mit ein bisschen was dazu. Genau, dann eigentlich gibt es nochmal, das ist so ein bisschen die Basis, und dann gibt es Add-ons. Man kann eigentlich so ziemlich jede Self-Hosting-Sache hinzufügen, wie man möchte. Das heißt darunter Dolibar, VaultWarden, NocoDB, MailCow, Uptime Kuma, alles, was das Herz begehrt. Installation häufig nur mit einem Klick. Es gibt einen Add-on-Creator direkt im Portal. Das heißt, man kriegt dann eine Schablone von ja, Bash-Skripten tatsächlich, die man dann für sich anpassen kann und dann für seinen Server oder für seinen Server dann einmal hochziehen kann. Und ja, das Ganze mit Patch-Management, wenn man möchte und so weiter und so fort. Ja, das ist es eigentlich schon. Ich glaube, ich war relativ zügig. Wenn ihr noch mal weiteres wissen wollt, schaut auf libreworkspace.org vorbei, schaut gerne ins Forum vorbei und sprecht mich auch gerne am Stand an. Ich bin hinter LibreOffice. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön. So. Nach Nicola haben wir noch Dennis Henke.
Dankeschön. Hört man mich? Okay, dankeschön. Ich erzähle jetzt mal von unserem allerersten Einsatz der Offline-Tags hier bei den CLT. Wir haben uns als Organisationsteam mal gefragt vor ein paar Monaten, wie machen wir das eigentlich bei dem Motto souveräne Digitalität mit Fotos? Denn die Entscheidung über das eigene Bild ist auch ein großes Ding in der souveränen Digitalität. Und da geht es darum, dass wir unsere Fotopräferenzen ausdrücken können. Ich kannte von meinem Professor dieses Paper zu den Offline-Tags. Das ist ein Mechanismus zu der Signalisierung von Fotopräferenzen. Und das ist sowohl Menschen- als auch maschinenlesbar. Und wir haben uns gedacht, wir probieren das hier einfach mal aus. Das ist das erste Mal, dass das überhaupt an einer Nicht-Datenschutzkonferenz genutzt wird. Und wir haben hier vier verschiedene Optionen, gerade weil bei den Linux-Tagen so viele unterschiedliche Präferenzen da sind. Als Aussteller hat man vielleicht ein anderes Interesse als Besucher. Und deswegen können wir sagen, ich stimme der Veröffentlichung inklusive meinem Namen zu, dem Upload, einer Veröffentlichung als unkenntliches Bild und gar keinen Fotos. Und wie gesagt, das ist der erste Einsatz, den wir kennen, der nicht in einer Datenschutzkonferenz ist. Und deswegen machen wir auch als Team von Wissenschaftlern der Universität Salzburg und der TU Chemnitz zusammen eine Studie. Vielleicht haben schon einige von euch daran auch teilgenommen. Ich kann schon mal sagen, der erste Teil der Studie, der war, lief bis gestern. Der war ein super toller Erfolg. Wir haben 177 Teilnehmende, bestimmt auch welche hier aus dem Raum. Vielen, vielen Dank dafür. Und da war das Ziel grundsätzlich, dass wir verstehen wollten, ob Offline-Tags grundsätzlich gewollt sind oder überhaupt so etwas wie die Offline-Tags. Und weil die Studie bis Mitternacht ging, hier mal wirklich nur die allerersten Grafiken, wir haben herausgefunden, dass tatsächlich die Mehrheit der Studienteilnehmer gesagt hat, grundsätzlich wollen wir ein soziales Signal neben der rechtlichen Situation und uns einfach als Community darauf verständigen, was wir haben wollen. Wir können auch sagen, die Community sagt definitiv nicht nur, ich möchte keine Fotos, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Präferenzen, die wir ausdrücken sollen. Und dann laufen hier auch heute jetzt noch ganz viele Studien. Wir haben längere Interviews geführt, da sehe ich jetzt gerade keinen, aber haben auch ganz tolle Teilnehmer dafür bekommen. Wir laufen auch heute noch mit den Fragebögen hier im Raum rum und fragen euch, habt ihr die Offline-Tags wahrgenommen? Interessiert euch das? Funktionieren die? Und dann wird es noch eine anonyme Nachbefragung geben. Und wenn ihr da Zeit habt, freuen wir uns sehr, wenn ihr da teilnehmt. Grundsätzlich ist hier das Ziel einfach zu verstehen, ob die Offline-Tags nützlich sind, ob wir sie bei den Linux-Tagen weiter einsetzen wollen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Dankeschön.
Dankeschön. Und auch den Link werde ich mit auf der Lightning Talk Webseite verlinken zu der Umfrage. Letzter. Ja, der letzte für dieses Jahr. Nächstes Jahr könnt ihr wieder Lightning Talks einreichen. Viel Spaß.
Jo, dankeschön. Hört ihr mich da hinten, gell? Gut, okay. Ich halte es mal noch ein bisschen näher. Das wurde mir mal gesagt. Wenn man denkt, es ist zu nah, dann ist es gerade so richtig. genau, ich bin Dennis Henke, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von OSROX. Was wir machen, ist relativ einfach. Wir bieten vegane Ersatzprodukte zu US-Dienstleistern an. Das ist eigentlich so das Kernthema. Wir sind ein kleiner Hosting-Dienstleister aus Magdeburg. Genau. Ein Thema, was mir in der letzten Zeit öfter in den sozialen Medien und asozialen Medien über den Weg lief, war, wir können jetzt irgendwie nicht mehr im Fediverse posten, wir haben keine Zeit dafür, wir haben kein Personal und wir leben halt leider nicht in dieser intelligenten, tollen Welt, wo wir sagen, Mensch, wir sind alle in freien Netzen, ich habe im Januar 10 Jahre ohne WhatsApp gefeiert, das muss man auch mal dann mal ein bisschen belegen. Genau, wir leben halt in einer Welt, wo auch ein Event wie dieses eben auf allen möglichen Medien vertreten ist, wo man sich fragen muss, warum. Das soll jetzt kein Rant werden, ich bin jetzt, habe kein Problem mit Nvidia, ich habe kein Nvidia zu Hause. aber letztendlich als Plattform, als Firma, als Veranstalter, man möchte Leute erreichen, man möchte wachsen und deswegen ist das ein absolut nachvollziehbarer Schritt, dass man da ist, wo die Menschen ist. Kann man sich darüber streiten? Philosophische Fragen können wir ja später noch erörtern. Hier mal ein Beispiel von einem recht öffentlichen Kanal mit über 4000 Followern, wo dann auch eben gesagt wurde, ja, wir können uns das aktive Community Management, die Postings und die individuellen Anforderungen, das ist jetzt hier aus Mastodon, nicht mehr erlauben. Sorry, wir sind dann jetzt mal raus, folgt uns und bei Facebook, Instagram, Twitter und so weiter. Genau, was kann man da machen? Es gibt ein nettes Open Source Tool, das heißt Mixpost. Wir haben es im Hosting, wir nutzen es selber, ich finde es geil. Deswegen halte ich jetzt hier mal den kleinen Vortrag. Was man damit macht, ist im Endeffekt, man sich ein bisschen als Social Media Manager, wie es hier vorne der nette gute Mann ist, so ein bisschen Arbeit ab. Man kann Postings organisieren, man kann Postings planen. Grundsätzlich, ich skippe mal ein bisschen vor, man hat einen Kalender, man kann Bilder und Videos zentral verwalten. Für die ganzen Plattformen, die man so hat, das Einzige, worum man sich noch kümmern muss, sind Kommentare. Letztendlich, man kann sich erstmal ein Stück weit zurücklehnen, man muss nicht jetzt gerade das Foto zu Facebook, zu Instagram, zu Mastodon und was weiß ich, was es alles zum Kuckuck noch gibt, hochladen, sondern man kann sich eben auf das konzentrieren, was es kommt, nämlich auf seine Community, die man bildet. Und vor dem Ziel, dass man eine Community bildet, wie wir das hier alle machen, so eine Gemeinschaft kenne ich jetzt sonst von anderen Veranstaltungen einfach nicht, da muss man dann auch mal ein Stück weit für sich sagen, es ist jetzt auch gerade egal, dass derjenige das bei Facebook sieht, weil der sieht die gute Sache immerhin mal. Und dafür finde ich dieses Produkt einfach genial. Man hat ein bisschen Komfort dabei. Grundsätzlich, Demo, das ist natürlich ein Spaß. Könnt ihr euch bei uns am Stand gerne mal anschauen. Wir haben da so eine kleine abgespeckte Version mit einem Matomo. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen durch nach 2 Messetagen. mit einem Mastodon und mit einem Blue Sky Account dran angemeldet. Könnt ihr gerne mal mit rumspielen kommen. Und genau, ein kleiner Link. Ich habe euch mal den QR-Code mit Rickrolling erspart. Das könnt ihr noch abtippen, die URL ist kurz. Schaut euch es gerne mal an.
Dankeschön. Und das war's für den Lightning Talks. Einer ist ausgefallen, darum sind wir 5 Minuten früher fertig. Bis nächstes Jahr.